ARD Sounds.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Blick aus Ostdeutschland aufs politische Geschehen in der Republik. Ich bin Julia Kastein, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Und bevor sich jetzt jemand wundert, Malte Pieper ist nicht da. Anja Meyer ist auch nicht da, dafür aber mein geschätzter Kollege MDR Aktuell Wirtschaftsredakteur Ralf Geißler. Ralf, hallo.
Hallo Julia, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Und Sie hören diesen Wahlkreis Ost-Podcast genau wie alle anderen Folgen kostenlos und werbefrei in der ARD Sounds App. Und Ralf ist natürlich nicht nur so aus Versehen da, sondern das war schon lange geplant wegen seiner Kompetenz als Wirtschaftsredakteur. Und das wiederum passt zu unserem heutigen Gast. Wir sitzen nämlich hier im schönen Erfurt und können mit der Wirtschaftsministerin von Thüringen sprechen, mit Colette Boos-John. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo zusammen.
Wir reden über die großen Krisen der Welt. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden in diesen Tagen. Und wir sind jetzt, Ralf und ich, mit den Öffis aus Leipzig hierher gekommen. Die Bahn hat ihre Preise ja noch nicht erhöht. Stichwort Energiekrise und die unfassbar hohen Preise an den Zapfsäulen. Wie ist es Ihnen ergangen oder wie ergeht es Ihnen momentan, Frau Boos-John? Ist wahrscheinlich gut, wenn man einen Dienstwagen hat gerade, oder?
Ja, natürlich. Das ist an dem Punkt schon sehr gut, aber ich habe ja eine Fülle von Gesprächen und eine Fülle von Unternehmen, die hier deutlich ihre Probleme, ihre Herausforderungen mir im Moment gerade darstellen. Und als ehemalige Unternehmerin weiß ich natürlich, was das heißt, wenn ich Preise langfristig kalkuliere und mir dann die Einkaufspreise weglaufen. Und das besorgt mich schon und das stimmt einen auch für die Gesamtgemengelage dann nachher. Und da ist ja das BIP immer auch wieder eine wichtige Größe, macht einem schon Sorge, wie sich das darauf dann auswirkt.
Und nun geht es darum, wie kriegt man die Spritpreise aktuell wieder in den Griff, möglichst schnell. Da kursieren die verschiedensten Vorschläge. Einer davon kommt von Ihrem Ministerpräsidenten Mario Vogt, der dafür plädiert, dass man doch die CO2-Steuer mal aussetzen könnte für eine gewisse Zeit. Was halten Sie von der Idee?
Also ich glaube schon, dass die CO2-Steuer ein spannendes Momentum ist, aber ich bin schon jemand, der gerne die Märkte auch wirken lässt und diesen Langfristfaktor auch in Summe betrachten.
Aber darf ich nochmal nachfragen? Also Sie würden tatsächlich jetzt nicht sagen, wir müssen irgendwas politisch machen, damit die Spritpreise möglichst schnell nach unten geht?
Ja, doch, natürlich müssen wir Sachen machen. Die sind aber ja heute gerade eingeleitet worden. Und ich glaube, das ist auch der richtige
Weg. Wir reden heute am Donnerstag, nur kurz der Hinweis. Und heute verabschiedet der Bundestag das ist jedenfalls der Plan, die Regel, dass die Spritpreise an den Tankstellen nur einmal am Tag, nämlich mittags oder bis spätestens mittags erhöht werden darf. Und dass das Kartellrecht, das Bundeskartellamt soll gestärkt werden, damit die Mineralölkonzerne, das ist ja, glaube ich, eine verbreitete Wahrnehmung, vielleicht auch Ihre, Frau Boos-John, dass die da so ein bisschen noch was mitnehmen.
Die nehmen ein bisschen was mit. Auch das hat wieder was mit dem Markt zu tun. Wir sprechen hier von einem sogenannten Oligopol. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenige Marktanbieter. Und da sehen wir auch den Unterschied in anderen Nationen, dass wir hier an dem Punkt eben den Unternehmen da mehr Spielraum lassen im Moment. Und da müssen wir konstatieren, dass das schon ein Marktversagen ist. Und deswegen ist das richtig und gut, dass die Umkehr der Beweislast, also die Unternehmen müssen beweisen, warum sie so hohe Preise jetzt selber im Vergleich zu anderen anbieten, dass sie das eben darstellen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Aber das, was sozusagen diese Woche beschlossen wird oder wurde, nämlich, dass man da genauer hinguckt, dass das Kartellamt ein bisschen genauer schauen soll und so weiter, die Preise nur noch einmal am Tag erhöht werden dürfen. Da gibt es ja jetzt schon viele, die sagen, das reicht nicht. Wir bräuchten eigentlich mehr. Wir bräuchten eine Preisbremse. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Also sind Sie für so eine Preisbremse? Sind Sie dafür, dass der Staat sagt, okay, wir verzichten auf Steuern oder wir verzichten auf diese CO2-Abgaben?
Also ich glaube, das ist ein ganz großes allgemeines Thema. Nochmal, erst gerne den Markt wirken lassen, dann einen Preisstopp gerne oder einen Steuerstopp, so ist ja jetzt die Frage gewesen, genau. Einen Steuerstopp zu installieren. Aber ich glaube, wir müssen an ganz anderen Punkten anfassen. Wir haben ja zum Beispiel im Bereich Sprit die Energiesteuer, die eigentlich seit Jahren für die Infrastruktur verwendet werden sollte, seit 20, 30 Jahren und die umgeschichtet wird in die Sozialhaushalte. Und wenn wir uns das anschauen, ich glaube, es geht auch immer wieder um eine verursachungsgerechte Besteuerung, damit die Bürger auch verstehen, wie sich die Preise zusammensetzen. Und da ist einfach die letzten Jahrzehnte immer etwas add-on gemacht worden, aber eben nicht verursachungsgerecht. Und das das ist dann schwierig zu verkaufen und ist auch der Unterschied zu anderen Ländern.
Ich fand interessant, dass Sie eingangs ja nochmal gesagt haben, diese CO2-Steuer, die ist ja, gibt es ja aus einem Grund, nämlich um zu steuern, ne? Genau. In Sachen Energiewende. Wenn man jetzt Parteikollegen und Kolleginnen von Ihnen so hört, ich denke an Ihre Kollegin, Amtskollegin im Bund, an Katharina Reiche, aber auch der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, da klingt es für mich so ein bisschen, man setzt doch sehr stark auf solche Mechanismen und auf welche, die weiter die fossilen Energieträger stärkt. Also es geht so ein bisschen darum von Michael Kretschmer gerade erst jetzt ganz aktuell, dass er sagt, wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir in Deutschland Erdgas fördern. Wir müssen darüber nachdenken, dass wir mittelfristig die Braunkohlebepreisung, die CO2-Bepreisung bei der Braunkohle, die ja sehr hoch ist, vielleicht anders handeln. Das klingt für mich alles so wie die CDU tritt auf die Bremse.
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden. Das eine ist die langfristige Sicht und das andere ist die kurzfristige Sicht. Und wir haben natürlich immer mehr Energiebedarf. Also alleine die Goldgräberstimmung zum Beispiel bei der Entstehung von Rechenzentren, die wird einen enormen Energiebedarf darstellen. Und wir müssen uns genau anschauen, was können wir kurzfristig und was können wir langfristig auslösen. Und für eine Überbrückung, und das sind ja die Ideen auch für eine Überbrückung, werden wir auch nochmal rechts und links schauen müssen, welche anderen Energien und da auch die Technologieoffenheit wir eben auch mit ins Spiel bringen, um über unsere Deckung des Energiebedarfs auch reden zu können.
Mehr also Windräder in Thüringen.
Bitte?
Mehr Windräder in Thüringen.
Ja, oder gibt es Erdgasvorkommen, die in Thüringen schlummern und die Sie ja ganz fixi-fixi.
Ich bin ja leider keine Energieministerin für Thüringen, also deswegen bin ich da sicherlich nicht so weit. Ich sehe das eher aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive oder aus einer Wirtschaftsperspektive. Und wir haben ja in Thüringen auch unterschiedliche andere Möglichkeiten mit Energie. Wir haben Wasser, wo wir mitarbeiten können. Also ich glaube, wir müssen es einfach breiter sehen und wir müssen kurz- und langfristig sehen. Und bei dem Thema Windkraft haben wir die Situation, das wissen Sie ja, haben wir von Thüringen aus in den Bund reingegeben, dass wir gerne Leistung vor Fläche sehen, weil das...
Was heißt das?
Naja, dass wir, höher, also zum Beispiel Re-Empowering von Windkraft, von Windkrafträdern, dass wir eher leistungsstarke Windräder aufstellen, anstelle jetzt einfach über ein pauschales Flächenziel zu reden.
Wir werden im Verlauf dieses Podcasts noch über andere Krisen reden und über die Niederung der Politik als Wirtschaftsministerin hier im Freistaat, Frau Bourcion. Aber Sie sind ja, und das finde ich so spannend, Sie sind ja eine klassische Quereinsteigerin in die Politik. Sie sind jetzt erst seit einem guten Jahr im Amt, im Kabinett von Mario Vogt. Davor haben Sie ein großes Bauunternehmen geleitet, die Bauer Bauunternehmen GmbH. Nummer 1 im Straßenbau in Thüringen, habe ich gelesen. Das machen Sie jetzt alles nicht mehr, aber ich würde erst mal gerne von Ihnen hören, Sie haben dieses Unternehmen als junge Frau, als sehr junge Frau übernommen, kommen eigentlich aus Hessen. Wie kommt das alles? Erzählen Sie mal.
Ja, Storytelling. Ja, tatsächlich. Ich habe mit 22 Jahren mein Diplom fertig gehabt und wollte eigentlich Richtung Baden-Württemberg in ein Bauunternehmen gehen. Und wir hatten... aus Hessen kommt, wie das so war, Anfang der 90er Jahre, die Möglichkeit hier eine ehemalige Bezirksdirektion des Straßenwesens zu übernehmen. Ich war als Studentin von der ersten Stunde damit involviert und bin mit meinem Vater von Hessen oft nach Thüringen gefahren. Als meine Eltern gesagt haben, Mensch, kannst du nicht, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal vorübergehend und gehe dann nach Baden-Württemberg in das Unternehmen, wo ich schon einen Job hatte. Und ja, dann leckt man Blut und dann sieht man, wir waren damals 27 Mitarbeiter, man leckt Blut, man hat Lust auf Veränderung und ich darf sagen, im Vergleich zu Hessen war in Thüringen wirklich erstens mal eine Aufbruchsstimmung und zweitens mal waren aus heutiger Sicht betrachtet die bürokratischen Wege viel, viel kürzer, wie in Hessen zu der Zeit damals. Es war eine richtige Macherstimmung und das hat mir unheimlich gefallen, deswegen bin ich dann hängen geblieben. Und mein Vater hatte, als ich 27 war, einen schlimmen Verkehrsunfall. Der war da nicht mehr, konnte da nicht mehr geschäftstüchtig sein. Und dann habe ich alles komplett übernommen und dann haben wir das entwickelt. Also mit wir sage ich immer auch das Team mit gemeinsam, aber auch mein Mann.
Sie haben Straßen gebaut, ne? Also das ist Bauer war oder ist immer noch, ja, ein klassisches Straßenbauunternehmen.
Naja, wir haben zum Schluss dann eine Unternehmensgruppe gehabt, also in einer Holdingstruktur. Und das sind unterschiedliche Unternehmen im Bau, in der Wertschöpfungstiefe Bau. Ich aus der Wirtschaft kommt, da habe ich immer gesehen, dass die Wertschöpfungstiefe eine gute Möglichkeit ist, Ergebnisse gut auch zu schreiben.
Das muss man, glaube ich, kurz erklären. Was ist Wertschöpfungstiefe?
Ja, sehr gerne, genau. Wertschöpfungstiefe heißt immer, dass ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, auch die vor- oder die nachgelagerten Bereiche mitdenke. Und so sind nach der Bauer Bauunternehmen GmbH, die ursprünglich tatsächlich reinweg aus dem Straßen- und Tiefbau kam oder erstmal nur aus dem Straßenbau, dann in den Tiefbau auch reingegangen ist, haben wir dann noch weitere Unternehmen aufgemacht. Ein Unternehmen Garten- und Landschaftsbau, ein Logistikunternehmen, ein Recyclingunternehmen. Genau, und das ist dann Wertschöpfungstiefe, also die Vor- und nachgelagerten Arbeitsprozesse praktisch mit zu begleiten, um sich besser eine bessere eigene Kostenstruktur auch aufzubauen.
Das ist ein bisschen das Prinzip Walmart, kenne ich aus den USA.
Okay. Ich
mache das auch so, genau, also nicht im Straßenbau, aber vergleichbar. Das ist ein Familienbetrieb, den Sie übernommen haben. Und Sie haben dann irgendwann ja eigentlich auch vorgehabt, das an Ihre Söhne abzugeben. Stattdessen haben Sie das Unternehmen dann, als es darum ging, in die Politik zu gehen, verkauft.
Das war eigentlich anders.
Ah, okay.
Also ich bin schon eine Zeit lang ein politischer Mensch, aber war nicht groß in Parteien drin. Ich habe tatsächlich, oder wir haben mit unseren Kindern viel gesprochen. Wir haben sogenannte Strategiegespräche geführt. Und ich habe immer gesagt, weil ich ja auch lange im Verband der Familienunternehmer Vorsitzende war in Thüringen und eine Coaching-Ausbildung hatte. Und ich war immer der Auffassung schon, dass man entsprechend seinen Stärken und Schwächen die besten Voraussetzungen hat, wenn man die entwickeln kann. Und als Mutter hat man natürlich auch die absolute Perspektive darauf, dass die Kinder sich so entwickeln sollten, wie sie sich selber einbringen können. Hm. Und von daher lag das dann nahe, wenn die Kinder nicht wollen, dann aber auch einen klaren Cut zu haben. Und dann haben wir die Unternehmensgruppe im September, Ende September 2024 veräußert. Hm. Ich war zu dem Zeitpunkt im Kompetenzteam.
Im Schattenkabinett.
Ja, da dann. Im Kompetenzteam und dann irgendwann waren ja Sondierungsgespräche, die durfte ich begleiten, Koalitionsgespräche. Und tatsächlich ein, zwei Tage vor dem 13.12. hatte ich dann die Anfrage bekommen. Und dann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht?
Aber Sie haben sozusagen das Unternehmen nicht für die Politik verkauft, sondern sie wollten es sowieso verkaufen.
Genau, weil die Söhne nicht wollten. Das ist ja so ein verbreitetes Problem, oder?
Ein Stück weit, also ne? Das Nachfolgethema ist eins, ein absolutes. Das hat, und ich glaube, so offen muss man auch sein, das hat auch was damit zu tun, was Nachfolge heißt. In der Positionierung des Unternehmens, in der Außenwelt, aber auch in der eigenen Betrachtung und nochmal in Bezug auf die eigenen Stärken und Schwächen. Das muss man, glaube ich, ganz klar facen. Also das
man
ist
muss
die
es
Aufgabe.
Ja. Ja.
Wie sehr guckt man, wenn man so ein großes Unternehmen, was in vierter Generation fortgeführt worden ist, verkauft wurde, wie sehr gucken Sie immer noch, was machen die jetzt? Hätte ich das vielleicht anders gemacht? Hätten wir das vielleicht doch behalten sollen? Passiert das oder gucken Sie gar nicht?
Natürlich verliert man das nicht. Also das sind ja über 30 Jahre, die mich geprägt haben. Und das verliert man nicht. Da ist man stets und ständig dabei und hat ja auch noch seine Kontakte und lässt sich da informieren und verfolgt alles, ja.
Als Sie noch Unternehmerin waren, Frau Bosion, da haben Sie der Thüringer Allgemeinen mal gesagt, Sie wollen Entscheidungen treffen und Kompromisse legen Ihnen nicht so richtig. Mhm. So, jetzt sind Sie Ministerin in einer Koalition.
Das ist der
noch
falsche
dazu.
Job.
Nein, das war klar, dass das kommt.
Ja, na klar, das müssen wir fragen. Koalition ohne Mehrheit, aber wirklich die Frage, Sie können so offen sein, wie Sie mögen. Schon die große Reue?
Nein, ich habe überhaupt gar keine Reue, im Gegenteil. Also ich verspüre schon, dass ich was bewegen kann. Das ist mir einmal wichtig auch zu sagen. Und ich darf sagen, wir haben ein wirklich, es wird immer so viel versucht, wieder rein zu interpretieren in die Mehrheitsverhältnisse auf der einen Seite. Die sind schwierig, absolut, aber es wird immer wieder versucht, so viel rein zu interpretieren in die Koalition.
Genau, und um das nochmal kurz klar zu machen, es ist eine Koalition aus CDU, SPD und dem BSW.
Korrekt.
Und kommt noch nicht mal damit auf eine Mehrheit, sondern es ist ein Patt und ohne die Linken läuft eigentlich nichts.
Ja, wir sehen das gerade im Moment, haben wir wieder Plenum. Es sind schon schwierige Verhältnisse, aber, und da zeigt man ja dann doch auch, dass man Kompromisse eingehen kann. Im Übrigen im Job vorher auch. Also das geht ja gar nicht anders. Und in der Beziehung auch. Das ist überall gefragt.
Wir wollen es aber trotzdem noch ein kleines bisschen aufbohren, weil den Kollegen Ralf Geißler kennen Sie ja noch aus der Zeit unmittelbar nach der Wahl. Da hat er ja schon mit Ihnen
Interview
gesprochen.
Mal gemacht, ja.
Genau, da ging es auch um diese Fragen und da hören wir doch mal kurz rein.
Es kam ja fast gar keine Wirtschaftspolitik im Wahlkampf vor. Und was wir jetzt aber erleben, ist, dass eine Riesenmehrheit von wirtschaftsfeindlichen Parteien, aus meiner Sicht AfD, BSW und Linkspartei, jetzt im Landtag sitzen. Und wir können nur hoffen, dass das dann trotzdem über die CDU in eine wirtschaftsfreundliche Politik einmündet. Denn wir brauchen Wirtschaftswachstum.
So, das würden Sie heute vermutlich nicht mehr ganz so formulieren. Aber wie denn?
Ja, also ich darf sagen, dass, und das zeigt die gute Zusammenarbeit, dass die Koalitionäre sehr, sehr pragmatisch umgehen und das Thema der Wirtschaft auch sehr, sehr pragmatisch angehen. Und ich glaube, das sind natürlich auch immer dann die sich verändernden Zeiten. Wir haben ja mit Trump im letzten Jahr, aber auch mit den geopolitischen Spannungen, die da entstehen oder mit diesen zwei neuen Fronten, USA, China und die Auswirkungen, die dort entstehen, aber auch jetzt mit dem Iran-Krieg, eine Fülle von Herausforderungen, die wirtschaftspolitisch sehr herausfordernd sind. Und da ist ein super Verständnis, eine gleiche Linie in Bezug auf die wirtschaftspolitischen Themen und auf Reformnotwendigkeit.
Ja gut, aber brechen wir das jetzt mal so ein kleines bisschen runter. Also wir haben ja jetzt, um die Wirtschaft wieder nach vorn zu bringen und das Land insgesamt zwei Sondervermögen. Das eine ist der Topf für Infrastruktur, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber es gibt ja auch einen für die Rüstungsindustrie, ne? Für Verteidigung. Und aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass in Thüringen, wie auch anderswo, das BSW und die Linke jetzt es nicht so toll finden, wenn Unternehmen der Rüstungsindustrie im Freistaat tatsächlich aktiv werden. Aber das wäre ja eine Möglichkeit, sich ein neues Feld zu erschließen, oder? Da ist ja viel Geld. Ja, da wird vielleicht auch viel Geld bleiben.
Ja, Frau Kastein, aber das ist ja genau das, was schon längst passiert. Wie viele Unternehmen, die wir in Thüringen haben oder auch in anderen Bundesländern, produzieren schon jahrelang Dual Use. Und jetzt denken wir Dual Use auch anders. Wir trauen,
also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.
Korrekt, genau. Und jetzt haben wir dazu noch im Automobilbereich eine Thematik, wo viel, viel wegbricht an Aufträgen. Und die Automobilindustrie ist sehr hochgradig automatisiert und könnte und kann die Themen, die aus dem Bereich der Verteidigungsindustrie noch sehr manufakturgetrieben sind, zum Beispiel gut in einer Win-Win, also beide Seiten partizipieren, in einer guten Möglichkeit mit ersetzen. Und das wird verstanden und ich glaube, es wird auch verstanden, dass wir verteidigungsfähig sein müssen. Das sehen wir aktuell stets und ständig. Und das ist der Pragmatismus, der schon auch gelernt wird.
Und das heißt, BSW auch so? Also haben Sie da beim BSW Unterstützung oder ist das eher so, dass Sie dürfen das sagen, aber eigentlich möchte das BSW da gar nicht so gern drüber sprechen?
Naja, aber ich meine jetzt, mein Kollege Schütz zum Beispiel, ne? Denn wir haben die Diskussion, dass für die Bundeswehr Kasernen gebaut werden müssen. Wir haben im Finanzministerium die Situation, dass dort auch Themen abgearbeitet werden müssen für genau diesen Bereich. Oder der Kollege Kummer. Wir kennen schon, und ich glaube, das ist wichtig heute in der Politik, wir müssen ideologische Scheuklappen ablegen. Das ist wichtig und müssen schauen, wo sind wirklich die Prioritäten und die Notwendigkeiten der Zukunft. Das ist das, was uns eint, dass für jeden schmerzhafte Themen dabei sind. Das ist bei Kompromissen oder in solchen Mehrheitskonstellationen nicht leicht.
Also dann klopfen Sie auch bei Rheinmetall und sagen, wenn ihr einen neuen Standort sucht, dann kommt doch zu uns nach Thüringen.
Warum nicht?
Okay. Weil vielleicht der Koalitionspartner und die Opposition oder die Teile, die sie brauchen, sagen, nicht mit uns.
Ja, Ja, natürlich kann man das so sehen, aber nochmal, es geht um unsere Wehrfähigkeit, unsere Verteidigungsfähigkeit und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier eine Panzerfabrik nach der anderen aufmachen. Es geht darum zum Beispiel auch, Sie haben ja die vielleicht verfolgt, die Pressekonferenz vor 2 Wochen. Wir haben eine sehr gute Start-up-Branche in Thüringen und sind stolz auf das CleanLab-Unternehmen, das an Quantum Systems verkauft wurde. Hier ist zum Beispiel eine Drohnenaufklärung sehr, sehr spannend. Hier ist aber auch die Möglichkeit, dass wir die Schwierigkeiten, die wir im ländlichen Raum haben und die Idee, das 20-Minuten-Land der Zukunft zu sein, eben auch mit Drohnen dann Belieferung zum Beispiel in den ländlichen Raum gehen können.
Was ist ein 20-Minuten-Land der Zukunft?
Ach so, ja. Ja, das hat unser Ministerpräsident im Vorfeld der Wahlen für sich als ein sehr wichtiges, plakativen Ausdruck in seinen Auftritten verwendet und das wird auch heute viel diskutiert und wir versuchen da gerade Konzepte zu entwickeln. Wir sind geprägt von sehr, sehr viel ländlichem Raum in Thüringen und wir haben die Situation, dass wir zum Beispiel in Bezug auf Krankenhäuser, in Bezug auf Kindergärten, in Bezug auf Schulen, trotzdem, dass der Haushalt oder die Haushaltslage eine schwierige ist, die Daseinsversorgung komplett aufrechterhalten wollen und müssen aus unserer Sicht und sagen dort zum Beispiel, dass ärztliche Versorgung innerhalb von 20 Minuten auf jeden Fall gegeben sein muss. Und das denken wir aber in vielen anderen Themen eben auch.
Ja. Da haben Sie jetzt praktisch schon selber die Brücke geschlagen zum nächsten Aspekt. Ich habe es ja schon kurz angerissen, das Sondervermögen in Sachen Infrastruktur. Und auch da hatten wir jetzt erst vor einigen Tagen eben die Meldung, dass das Geld, das bisher da geflossen ist, vor allem fürs Stopfen von Haushaltslöchern oder für Umschichtungen benutzt wurde und sehr wenig tatsächlich zu sehen ist. Warum dauert das so lange?
Ja, das musste ich auch erst lernen. Das sind schon die Verfahren. Also das eine ist, den Haushalt erstmal verabschieden zu können oder zu müssen, um das Geld auszugeben. Das ist ja das Wichtigste. Und der ist, ich bin mir jetzt im Bund nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Spätherbst auch verabschiedet worden.
Im Oktober, glaube ich.
Ne? Genau. Und da können natürlich dann, sagen wir mal, die Gelder auch erst verauslagt werden, wenn der Haushalt verabschiedet ist. Und da ist auch nicht gleich so aufs Knöpfchen drücken und raus. Aber wenn man jetzt mal ungefähr sagt, 10/12 eines Jahres waren schon um, dann kann man eben auch nur noch 2/12 der Zeit nutzen, um das Geld auf die Straße oder auf die Schiene, buchstäblich, wenn wir über Investitionen in Infrastruktur denken, eben auch zu bringen. Und wenn Sie dann noch wissen, dass vor allen Dingen im Bereich der Infrastruktur des ganzen Baugeschehens es extrem lange Genehmigungsverfahren gibt, extrem viele Abstimmungsprozesse im Übrigen, weil ganz viele Behörden, ganz viele Ministerien oft auch beteiligt sind, aber eher Behörden, also auf der föderalen Ebene, dann wissen Sie, warum das auch ein bisschen dauert.
Das klingt jetzt fast schon ein bisschen verständnisvoll. Würden Sie nicht als ehemalige Unternehmerin sagen, das muss eigentlich alles schneller gehen?
Ja, natürlich, aber ich muss ja Realist sein und ich habe viel gelernt, wenn wir dann noch wissen, dass man normalerweise viele Sachen in die Ausschüsse und wieder zurück und wieder und erste und zweite Lesung und Bundesrat und vorher Kabinett. Also wenn man das System einmal verinnerlicht hat, dann ist der Zeitraum von dem Zeitpunkt der Regierungsbildung bis zu dem Abschluss des Haushaltes, der ist schon kurz gewesen und der hat auch die Brisanz gezeigt. Und dann muss man verstehen, dass es eben auch diese Zeit braucht.
Und aus Ihrer Sicht als Wirtschaftsministerin, welche sind denn die Projekte, die jetzt dringend kommen müssen, damit die Wirtschaft spürbar für die Menschen in Thüringen an Fahrt aufnehmen kann?
Genau, ich würde auch vielleicht noch mal kurz den Unterschied machen von Bund zum Land, weil wir haben ja in Thüringen innerhalb von 9 Monaten 3 Haushalte verabschiedet, 3 Haushaltsjahre, was dann noch mal mehr zeigt, trotz dieser schwierigen Konstellation, dass wir da relativ schnell wirklich unterwegs sind und was es braucht. Und ich glaube, das gilt für Deutschland, das gilt für die EU, das gilt für Thüringen sowieso, ist zu investieren. Wir brauchen in der jetzigen Zeit Investitionen, unser Nettoanlagevermögen auf der kommunalen, auf der Landes-, auf der Bundesseite ist die, also vor allen Dingen auf der kommunalen Seite, ist die letzten Jahrzehnte nicht gestiegen.
Aber was ja daran liegt, dass die Kommunen kein Geld haben.
Ja, das liegt daran. Deswegen haben wir in Thüringen ja dieses 1 Milliarde, also haben die LUKIF-Mittel, das sind ja die Mittel, die vom Bund dann kommen, haben wir verwendet, nicht auf 12 Jahre, sondern vorgezogen für 4 Jahre und haben gleich dieses 1-Milliarden-Euro-Paket auf den Markt gebracht, was nur für die kommunalen Haushalte in die Verwendung geht, um dort die Investitionen anzustoßen. Genau das ist dann der richtige Ansatz aus meiner Sicht. Und die Kommunen haben da keinen Zinsanteil. Das wird alles vom Land übernommen. Und ich glaube, das ist genau die Möglichkeit, die Haushalte der kommunalen Seite eben zu entlasten, aber denen jetzt trotzdem schnell Investitionen zu ermöglichen. Und wenn Investitionen ermöglicht werden, wenn die getätigt werden, dann haben wir jetzt, ich bin wieder bei dem Wort Wertschöpfungstiefe, dann haben wir vor allen Dingen im Bau eine sehr breite Wertschöpfungstiefe, die Baumaterialien, ne, die kleinen Handwerker, da sind alle in dieser ganzen, in dieser vor- und nachgelagerten Seite können partizipieren. Und bestenfalls, wenn ich richtig investiere an den richtigen Standorten, kann ich ja noch zusätzliche Investitionen der Wirtschaft auslösen.
Aber wenn ich jetzt gucken will, was hat denn das Sondervermögen in Thüringen gebracht, dann muss ich in die einzelnen Kommunen gehen und gucken, was da jetzt gelaufen ist. Oder gibt es sozusagen solche großen, jetzt fehlt mir das Wort, Leuchtturmprojekte, die da irgendwie angeschoben werden, wo man sagen kann, seht mal her, das ist jetzt gebaut worden durch dieses Sondervermögen.
Also in der föderalen Betrachtung ist uns einmal wichtig, dass die Kommune am besten weiß, in was zu investieren ist. Und jetzt nehme ich mal diesen wirtschaftlichen Bezug. Wenn ich Bürgermeister wäre, wenn ich einen, sage ich mal, Stadtrat habe, der auch daran interessiert ist, dass ich langfristig Steuereinnahmen habe, dann versuche ich dort zu investieren, wo ich ein sogenanntes Return on Invest habe, also wo mir die Investitionen, die ich verauslagt habe, auch, dass ich die wieder einfahre in meinen Haushalt. Und ich glaube, das können die Kommunen besser, wie das die Landesregierung vorschlägt. Das sind jetzt die Standorte, wo es spannend wird. Die können wir im Übrigen vom Land aus anders steuern, mit Fördermitteln auch nochmal. Mhm. Wenn wir an Jena gucken, ne, was da passiert, wenn wir an unsere wirtschaftsnahen Forschungsinstitute schauen, wo sind die positioniert, wo sind dort die Branchen, dann können wir mit anderem Geld dann noch mit unterstützen. Aber die föderale Familie, die weiß schon am besten, wo der Schmerzpunkt in der eigenen Kommune ist.
Jetzt sagten Sie, es müsste wieder mehr investiert werden. Jetzt sagen ja sehr viele, ein großes Hemmnis für Investitionen ist die Bürokratie. Ja. Sie waren ja viele Jahre Landesvorsitzende der Familienunternehmer in Thüringen, haben auch immer sehr dafür geworben, immer gesagt, die Bürokratie muss weg. Jetzt sind Sie Ministerin. Wie zufrieden sind denn die Familienunternehmer schon mit ihrem Bürokratieabbau heute?
Ja, da muss ich die mal fragen.
Fragen Sie jetzt.
Ja, genau. Also zunächst ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu sagen, wie setzen sich die Bürokratieanteile zusammen und wer kann was aussteuern. Da möchte ich ganz kurz einen Ausflug machen. 70% der Bürokratiekosten der Wirtschaft, und ich gucke jetzt nur auf die Wirtschaft, weil wir haben natürlich eine hohe Staatsquote. Also wir leisten uns, gerade in Thüringen, 53% Staatsquote. Wenn ich nach Amerika gucke, sind da 34-35%. Das heißt, wir haben extrem viel auch auf der Verwaltungsseite.
Also das ist der Anteil des Staates an der gesamtwirtschaftlichen Leistung.
Genau,
ne?
Genau so. Und wenn ich jetzt an die Wirtschaft denke, dann kommt 70% aus der EU an Bürokratieaufwand. 20%, 22% aus dem Bund und der Rest kommt aus dem Land. Folglich muss man natürlich genau hinschauen, was können wir hier auch realistisch sein, was können wir hier vom Land aussteuern. Ohne zu vergessen, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, Bundesratsinitiativen oder in unseren Wirtschaftsministerkonferenzen auch Eingaben zu machen, die dann bestenfalls auch weiter ausgerollt werden. Ich war ja lange auch im Normenkontrollrat, also habe dieses Bürokratiethema auch von anderer Seite, von einer anderen Perspektive nochmal gesehen. Und deswegen war mir wichtig in meinem Ressort, muss man sagen, habe ich nicht viele Gesetze. Wirtschaft ist ein Querschnittsthema und deswegen nicht viele Gesetze, aber schon auch Verordnungen, die ich leichter angehen kann und schneller angehen kann, weil eben Gesetze erst ins Kabinett eingebracht werden müssen, ne? in Landtag, in die Ausschüsse und wieder zurück. So, und deswegen habe ich dort relativ schnell, weil es wirkt auf Wirtschaft und auf Verwaltung, also auch auf die Reduzierung der Staatsquote, das Thema der Vergabeverordnung angefasst, weil man dort einfach relativ schnell Bürokratie abbauen kann, indem man Wertgrenzen erhöht. und noch andere.
Was heißt das, Wertgrenzen erhöhen?
Der Bund oder auch die Länder, die haben in ihren Vergabegesetzen geregelt und mit Verordnungen dann nochmal spezifiziert, ab welchen Größenordnung Ausschreibung öffentlich gemacht werden müssen und wie die ganzen Ausschreibungen zu laufen haben. Und das ist schon sehr hochbürokratisch. Wenn ich dann diese Wertgrenzen anhebe, dann hat die kommunale Familie, aber auch das Land eben die Möglichkeit, leichter zu reagieren und schneller auszuschreiben.
Also ich versuche es mal
Bürokratie senkt.
Mit eigenen Worten nochmal zusammenzufassen. Also sprich ein Unternehmen, eine Straße, die jetzt für 50.000 Euro nur geflickt werden muss, in Anführungsstrichen, das kann man dann einfach so machen. Und man könnte jetzt auch sagen, das gilt nicht nur bis 50.000 Euro, sondern bis 100.000 Euro muss ich sozusagen nicht diese komplexen bürokratischen Ausschreibungssachen machen. Genau. Und das haben Sie erhöht.
Das haben wir deutlich erhöht. Heißt aber nicht, dass Steuergeld rausgeplempert werden darf. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja. Sondern da gibt es ja trotzdem die Landeshaushaltsordnung, die dann besagt, dass ich eben ja mit dem Geld auch vorsichtig umgehen muss und dass ich mir zum Beispiel auch mal 3 Angebote eingehole. Aber es muss eben nicht so ein langer bürokratischer Weg gegangen werden.
Und wo ist die Grenze jetzt? Also bis wohin ist es unbürokratisch? Also
wir haben unterschiedliche Grenzen. Das hängt damit zusammen, dass wir Lieferverträge haben, Dienstleistungsverträge, Bauverträge und die sind unterschiedlich. Wir haben in Summe da wirklich ziemlich nach oben sind da in der obersten Range der Bundesländer im Vergleich der Wertgrenzen. Und das hat uns auf diesen unterschiedlichen Ebenen dann eben auch Entlastung gebracht. Aber wie das so in der Verwaltung ist, zwischendurch gab es dann mal keine Umsetzung. Mhm. Also wir haben es umgesetzt und dann gab es keine Umsetzung auch in der föderalen Familie. Das hing dann damit zusammen, dass man Angst hatte, so dieser Verwaltungsspirit, Angst, was falsch zu machen, gegen die Landeshaushaltsverordnung zu arbeiten. Das mussten wir aufklären und seitdem ist das ja besser.
Aber dass das sozusagen ein Punkt ist, wo der Schuh drückt, das wussten Sie einfach aus Ihrer eigenen unternehmerischen früheren Tätigkeit, oder?
Ja, das wusste ich dort. Wir haben ja noch andere Sachen angeleiert. Also wir sind zum Beispiel gerade dabei, das ist ein sehr dickes Projekt. Wir haben in Thüringen 172 Förderprogramme und die werden alle unterschiedlich abgerechnet und teilweise spitz abgerechnet. Spitz abgerechnet heißt wirklich auf jeden Cent im Verwendungsnachweis. Ui. Also ich bekomme Geld und wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, muss ich die Verwendung dokumentieren und jeden Cent dokumentieren. Und dann haben wir gesagt, okay, also erstens mal die Programmvielzahl ist zu heftig, die ist zu groß, wird an unterschiedlichen Stellen ausgeführt, also die Anträge, aber dann eben auch die Prüfung, genau. Das zu digitalisieren, weil von dem Programm nur knapp etwas über 50% überhaupt nur digitalisiert sind, das zu digitalisieren, weniger Programme zu machen, die effektiver zu gestalten, indem ich zum Beispiel Bagatellgrenzen habe, wo ich keinen Verwendungsnachweis gestalten muss. Ja? Also all solche Sachen kann man machen, um zu entbürokratisieren. Und Sie wissen vielleicht auch, dass wir ja den sogenannten Entbürokratisierungsmelder über den Normenkontrollrat, über die Staatskanzlei gestaltet haben, wo über 400 Eingaben reingekommen sind. Und was wir sehr stark machen in unterschiedlichen Branchen, ist wirklich Entbürokratisierungsgipfel. Also wir machen Betroffene zu Beteiligten und fangen da nicht nur die Landesthemen ein, sondern auch die Bundesthemen bis zu EU-Themen und geben die dann eben weiter, um die dann auch wirklich auch anzupacken.
Und politisch gesehen schafft das dann vielleicht auch ein bisschen Bürgernähe bei der Gelegenheit?
Ja, Sie sehen das auch wieder in der Bauordnung. Die Bauordnung ist ja seitdem angepasst. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, bei kleineren Bauprojekten gar keine eine Bauvorlageberechtigung. Das heißt, ein Meister aus einem Unternehmen kann selber einen Antrag einreichen und ich brauche nicht mehr einen Architekt. Das wird mir günstiger, was ja heute auch wichtig ist, dass Bauen nicht so sehr teuer ist. Das ist so teuer, weil es eben bürokratisch ist. Und so kann man das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen eben auch ansetzen.
Wer bauen will, der braucht auch Leute, die das können. Fachkräftemangel ist ja auch in Thüringen ein Riesenthema in allen Bereichen. Wie läuft das denn mit der Anwerbung, Frau Bussion, von Fachkräften aus dem Ausland? Was sind Sie da unterwegs? Was bekommen Sie da zu hören? Wollen Leute überhaupt nach Thüringen oder gibt es vielleicht auch Vorbehalte?
Ja, mehrere Facetten tatsächlich. Also was machen wir? Wir haben ja auf der einen Seite so eine Ausbildungsrichtlinie, wo wir zum Beispiel, die kann man auch mit unterstützen können, dass sie für die Unternehmen, also die Industrie- und Handelskammern, dass sie für die Unternehmen auch in unterschiedlichen Ländern Fachkräfte oder richtig auch Azubis anwerben können. Das unterstützen wir. Das ist die eine Seite. Aber wir haben zum Beispiel bei dem ganzen Thema der Anerkennung von Berufsbildungsabschlüssen ein großes Thema gehabt. Wir haben diese unterschiedlichen Landkreise, die alle auch die mit den Behörden unterschiedlich da agieren. Und deswegen haben wir jetzt eins gemacht. Wir haben eine zentrale Ausländerbehörde, sind wir im Aufbau, um die Anerkennung der Berufsabschlüsse auch nochmal zu erleichtern, aber auch um das so als One-Stop-Only, also einen Anlaufpunkt zu sehen. Und das ist einmal in den Verfahrenswegen die Situation. Und zu Ihrer Frage, wer will nach Deutschland?
Wir sehen, nach Thüringen.
Oder nach Thüringen, ja, danke. da können wir ja auch noch mal tiefer drauf eingehen, genau, warum da Thüringen vielleicht anders gesehen wird von außen. Wir haben im Bereich der Studenten sehr viele ausländische Studenten, aber wir haben die Klebehaftung nicht. Also das müssen wir intensivieren.
Das für eine Haftung? Ich bin jetzt hier der immer nachfragt.
Entschuldigung, ich bin da vielleicht in meiner Welt so ein bisschen unterwegs.
Eine Klebehaftung?
Ja, da bleiben, also oder? Genau, dass sie in Thüringen kleben bleiben. Das ist durchaus ein ganz ein gängiges Wort.
Ich komme aus Sachsen, da sagt man nicht Klebehaftung.
Was sagt man denn?
Keine Ahnung. Wir bleiben hier. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Schön.
Ja, also ich meine, wenn wir Steuergelder ausgeben für eine Ausbildung hier vor Ort, dann ist es schon gut, wenn die Studenten auch hier bleiben und hier Teil des Bruttoinlandproduktes werden, Teil der Wirtschaftskraft auch. Das ist dann dieses Return on Invest. Und da haben wir Sprachthemen, da müssen wir auch offen mit umgehen, dass unsere hiesige Wirtschaft vor allen Dingen im ländlichen Raum oft auch selber Sprachbarrieren hat. Ich habe da viele Beispiele von Unternehmen, die ich besuche. Da muss ein Spirit auch von den Unternehmen rein, weil die haben ja den Fachkräftebedarf.
Also da ist die Erwartung, dass die Leute perfekt Deutsch können oder Thüringisch, wenn sie da aufschlagen? Oder was meinen Sie?
Nee, da ist auch die Erwartungshaltung, dass die thüringischen Unternehmen auch ein bisschen mehr sich aufmachen, ihre eigene Sprachbarriere abzubauen. Das ist ja beide Seiten. Aber natürlich darf ich auch erwarten, dass jemand, der in Deutschland ausgebildet wird und der studiert hat, dann auch des Deutschen mächtig ist. Also das hat zwei Perspektiven, das ganze Thema.
Und wenn Sie jetzt über Klebehaftung schon sprechen, also wollen denn die Leute nicht bleiben, weil sie hier keine Perspektiven sehen, wenn sie beispielsweise in Jena bisher an der Uni ihren Abschluss gemacht haben und dann irgendwie denken, das führt hier nicht weiter? Oder hat das auch was mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun?
Also Jena ist, glaube ich, ein kleines Sonderthema, weil in Jena haben wir so viel Technologien der Zukunft im optischen Bereich, im photonischen Bereich. Da bleibt viel Studenten bleiben dort hängen.
Bleiben viele kleben.
Im ländlichen Bereich eben nicht so. Und
ja, das gesellschaftliche Klima oder die,
ja, ja, genau. Ich bringe es mal auf den Punkt. Also wie oft hören Sie in Thüringen, wo die AfD so stark ist und Björn Höcke sitzt, da will ich eigentlich nicht bleiben?
Ich habe das sehr, sehr stark gehört, bevor ich in die Politik gegangen bin und habe mich da auch sehr engagiert, habe ja selber eine Kampagne mitentwickelt und hatte dort mit Professoren aus Amerika viel Kontakt, die mir gesagt haben, sie schicken ihre Studenten ungern nach Thüringen und habe das viel gehört, was mich zum Anlass getrieben hat, dagegen auch anzugehen. Und so gab es ja viele und das ist gut. Also Weltoffenes Thüringen als Beispiel, viele unterschiedliche Kampagnen. Das muss schon aus der Mitte der Gesellschaft auch hervorkommen und nicht nur von einer einzelnen Partei. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, glaube ich, ganz, ganz fest daran. Da muss sich jeder an der eigenen Nase packen. Und wir haben immer wieder die Debatten der AfD, also im Herbst der AfD-Abgeordnete Abich zum Beispiel, der wirklich dann sagt, also ich will mein Schnitzel nicht von einem Ausländer bekommen. Und das sind Sachen, die gehen gar nicht. Da müssen wir gemeinsam gegen angehen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Da passiert im Landtag viel, aber man hat da keine Möglichkeiten. Die Situation, wenn ich dann aber zum Arzt gehe und in ein Krankenhaus und da sind eben viele Ausländer, sich dann nicht behandeln zu lassen, das passiert ja dann auch nicht. Ja, also es ist dieses Bashing, was da passiert, wo wir alle gegen angehen müssen. Und das ist eine Verantwortung, die wir auch alle zu leben haben. Die können wir nicht einfach nur in die Politik reinschieben.
Und da stoßen Sie so ein bisschen an die Grenzen Ihrer Macht. Das ist so ein Thema, das ja auch in anderen Bereichen gibt. Ich würde gerne noch beispielsweise auf das Thema Zalando kommen. Mhm. Der große Online-Klamottenhändler, der hier mit sehr viel Fördergeldern aus der EU sich angesiedelt hat mit einem Logistikzentrum in Erfurt und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen beschlossen hat, nee, nicht mehr. Und bis September dieses Jahres sollen ja dann die 2700 Mitarbeiter letztendlich alle dann am Ende auf die Straße gesetzt werden. Als normaler Bürger würde ich doch sagen, ja, wieso verhindert denn die Politik das nicht?
Ja, also der Staat, vielleicht vorangeschickt, ist nicht der bessere Unternehmer, Ausrufezeichen. Die Frage ist, kann ich das verhindern? Also ich kann nicht Unternehmen verbieten, sich zu reduzieren oder wegzuziehen oder irgendwas. Aber natürlich, und das sprechen Sie, das haben Sie ja im Hinterkopf, die Thematik, die Ausreichung von Fördergeldern an. Und
22 Millionen oder so waren es.
22 Millionen Euro, korrekt. Genau. Genau, ist viel Geld. Das sind Gelder, die verauslagt wurden und die hauptsächlich dazu genutzt wurden, den Standort zu erbauen, also sprich die große Halle, die da steht, die Infrastruktur dort aufzubauen. Jetzt kann man sagen, die ist nicht weg. Das ist ja weiter an dem Standort.
Aber sie ist jetzt leer.
Aber sie ist noch nicht leer, aber sie wird leer und das ist das, wo man in Aufregung gerät. Vorher würde ich aber gerne noch sagen, der Staat investiert mit Fördermitteln, hat aber auch was zurückbekommen, hat Gewerbesteuer zurückbekommen und wenn ich dem glauben darf, auch wenn es ein Steuergeheimnis gibt, ist das Vielfältige von dem, was dort an Fördergeldern gegeben wurde. Es gab ja damals auch die Intention, nur 500 Arbeitskräfte dort anzusetzen. 2700 sind dann da. Wir haben Lohnsteuer, wir haben Gewerbesteuer. Also da ist auch was zurückgekommen. Ich finde, das gehört zu der Wahrheit dazu. Mhm. Aber die Thematik, wie das dort gelaufen ist und welche Möglichkeiten man hätte, dass die Halle nicht leer steht oder nicht einen längeren Zeitraum leer steht, dass man vorher die sogenannte Arbeitsmarktdrehscheibe, also die Möglichkeit von Matching-Prozessen früh genug einzuleiten, dass man vielleicht vorher die Möglichkeit gehabt hätte, direkt schon mit Anschlussinvestoren zu reden, die die Immobilie zum Beispiel nutzen.
Haben Sie es denn aus den Medien erfahren oder wie lief das?
Nein, das lief so, dass wir morgens, genau kriege ich die Zeit nicht mehr zusammen, aber irgendwie zwischen 9 und 10 auf der einen Seite der Ministerpräsident angerufen wurde. Der hat dann mich, aber auch meine Kollegin, die Katharina Schenk, die ja für Arbeit zuständig ist, angerufen. Ich habe dann gleich zum Hörer gegriffen und habe die zuständige Vorständin angerufen von Zalando. Und dann haben wir ja innerhalb von einer Stunde, habe ich dann auch mit unserem Oberbürgermeister hier gesprochen und wir haben dann sehr schnell gesagt, also wir setzen uns hier alle zusammen und zeigen alle gemeinsam Flagge. Und gegessen, der Tropf war gelutscht.
Genau.
Ja. Und es gibt immer Situationen, die sind so, wie sie sind. Und ich kann nicht verkennen, dass es wirtschaftliche Entscheidungen gegeben hat von Zalando, die auch nachvollziehbar sind.
Also Sie hätten es gern eher gewusst.
Ich möchte diesen Gestaltungsprozess gerne als einen Erfolgsfaktor nach vorne stellen. Und das ist das, was wir nicht mitgestalten konnten.
Das ist das
Ärgernis.
Jetzt ist es ja so, dass Wirtschaftspolitik immer wieder versucht, irgendwie doch mitzugestalten. Sie haben ja einen Amtskollegen gehabt in Sachsen-Anhalt, der ist inzwischen Ministerpräsident, Sven Schulze. Der hat ja fast schon das Überleben der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt an seine Person geknüpft. Also er hat gesagt, die Rettung dieser Chemieunternehmen Domo und Dow macht er zur Chefsache letztlich. War das schlau? Weil Sie sagten ja, am Ende kann man eigentlich nichts machen.
Sehen Sie es mir nach, aber ich habe nicht genau die Expertise wie Sie, was da genau passiert ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass es sinnhaft ist und unsere Aufgabe ist, uns einzusetzen für die Arbeitsplätze. Ich glaube aber auch, wir müssen erkennen, ab einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr. Aber nochmal, das Spannende ist ja, wie können wir mit den Sachen umgehen, wie können wir uns alle befähigen, dass es Anschlussarbeitsplätze eben gibt, dass die Immobilien weiter genutzt werden, dass dann auch die Ertragskraft da ist, dass Steuereinnahmen da sind, die wieder für das Gemeinwohl auch da sind. Und das ist natürlich schon auch Anspruch der Politik, wenn es eine Notlage gibt, ein Unternehmen will sich verabschieden, dass man dann auch den Gestaltungsspielraum nutzen sollte. Und dass da aber nicht, sage ich mal, es gibt ja so einen Spruch, gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen wird, das müssen wir natürlich auch aus Steuergesichtspunkten betrachten. Aber ich kenne jetzt die Sachlagen nicht, die da genau gewesen
sind. Ist ja eine grundsätzliche Frage, ne? Also wie viel kann Wirtschaftspolitik versprechen, wo sie es wirklich am Ende gar nicht immer halten kann. Ne? Also Wahrheit gehört eben immer dazu, würde ich schon sagen, dass man auch als Wirtschaftsminister sagen muss, ich versuche das jetzt, aber es kann sein, dass es trotzdem schief geht.
Ja, natürlich. Also wir nochmal, wir sind ja nicht, also man kann als Staat sagen, man nimmt das Steuergeld selber in die Hand und beteiligt sich an den Unternehmen. Und dann habe ich vielleicht Einfluss. Aber wenn ich nicht beteiligt bin, wir leben in Deutschland, wir leben in einer Demokratie. Wir leben nicht in einer anderen Staatsform. Ja.
Würden Sie denn sagen, Ihr Gestaltungsspielraum, den Sie heute haben, ist kleiner oder größer, als Sie gedacht hätten als Unternehmerin damals?
Also mir war völlig bewusst, dass ich hier nicht Entscheidungen in der Endkonsequenz immer treffen kann. Und auch wenn der Einspieler so schön war, dass man ja mit Kompromissen sich schwer tut, ganz so habe ich das meines Erachtens damals nicht gesagt. Aber ich bin schon entscheidungsstark. Und ich liebe Herausforderungen. Und es sind herausfordernde Zeiten. Und deswegen habe ich kein Problem damit, auch mit diesen Herausforderungen umzugehen und da auch offen drüber zu reden. Und da gibt es, glaube ich, andere, die da ein bisschen mehr Sorge haben, dass wir dann trotzdem in der Abstimmung und in der Abwägung Entscheidungen treffen müssen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und unter diesen vielfältigen Spannungen, die wir gerade haben, geopolitisch, Zölle, Öl, hohe Steuern, hohe Bürokratielasten, hohe Lohnnebenkosten, unter diesen Spannungen dann eben auch zu sagen, so, wir müssen auch den Finger in die Wunde legen. Ich glaube schon, dass ich das mit der Perspektive, die ich habe aus der Wirtschaft, besser auch aufzeigen kann und auch besser erklären kann.
Ist es denkbar, dass eine Wirtschaftsministerin Boris John irgendwann mal sagt, ach, ich wäre doch gerne wieder Unternehmerin und Sie machen es dann auch?
Never say never.
Also, so viele Frauen mit Straßenbauexpertise gibt es ja in Deutschland jetzt auch nicht. Ja.
Ach ja, gibt es schon auch welche.
Genau, das ist jetzt eigentlich ein schöner Schlusspunkt und dann würde ich auch sagen, herzlichen Dank, Colette Boos-John, die Wirtschaftsministerin von Thüringen oder wie es genau heißt, Ministerin für Wirtschaft, Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Es gäbe also noch viele Themen zu besprechen, aber ich glaube, das sprengt hier den Rahmen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, um hierher zu kommen. Danke, danke Ihnen. Und vielen Dank natürlich auch an Ralf, aber wir haben noch kurz zu reden über einen anderen Podcast in der ARD, nämlich deinen. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, die fünfte Staffel. Worum geht's?
Ja, ich darf jetzt hier ein bisschen Werbung machen, das freut mich sehr. Also ich begleite seit 5 Jahren mit meiner Kollegin Britta Felske das Mitteldeutsche Revier durch den Kohleausstieg. Wir fahren immer wieder hin und gucken, wie sehr verändert der Kohleausstieg die Region, aber auch, was macht er mit den Menschen? Und es ist gerade die 5. Staffel erschienen. Wir krauchen wieder durch Tagebaue, wir gucken uns verlassene Dörfer an und schauen, was daraus wird. Und wir reden auch darüber, wann er denn nun endlich kommt, der grüne Wasserstoff, der unsere Energieversorgung später auch mal sichern soll. So zumindest in der Theorie kann man sich jetzt anhören. In ARD Sounds.
Genau, dort, wo Sie alle unsere Podcasts finden und noch dazu kostenlos und werbefrei. Und wenn noch jemand was loswerden möchte zum Wahlkreis Ost, dieser oder anderen Folgen, sehr gerne. Die E-Mail ist wahlkreis-ost@mdr.de. Und beim nächsten Mal ist dann wieder Malte Pieper der Host. Ich bin Julia Kastein. Tschüss.
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 Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.